Zucker, das süße Gift von Michael Schulte.
Die Königin von England, Elisabeth I., sie wirkt sehr würdevoll. Ihr Gesicht ist länglich, ihre Haut hell, etwas runzlig, die Augen klein, aber sehr dunkel. Sie hat eine leichte Hakennase, ihre Lippen sind schmal und ihre Zähne schwarz. Wie die vieler Engländer. Ein Mangel, an dem sie zu kranken scheinen, weil sie allzu viel Zucker verwenden.
Die Engländer? Sehr viele dürften es nicht gewesen sein.
In der Tat. Zucker konnten sich damals nur die allerreichsten leisten. Es war eines der teuersten Luxusgüter überhaupt. Ein Zentner kostete, wenn man es in heutige Kaufkraft umrechnet, etwa 42.000 Euro.
Also war Zucker damals ein Prestigeobjekt, ein Statussymbol für die Superreichen?
Genau, das nur dem Hofadel und hohen geistlichen Würdenträgern zugänglich war. Freilich, dieses kostbare Gut wurde nicht einfach so weggeschlappert. Die Zuckerspeise, Höhepunkt festlicher Banketts, musste in angemessener Form aufgetischt werden. Und dazu war die Kunst des Zuckerbäckers gefordert.
Diesen Beruf gab es noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein. Am längsten hat er in Wien überlebt. In dieser Stadt wurde zum 50-jährigen Jubiläum eines Erzbischofs ein Triumphgebäude aus Zucker präsentiert. 14 Meter lang und 5 Meter breit, mit Schlössern, Gärten, Blumen und allegorischen Figuren. Auch sind Backwerke mit Gondeln, Luftschiffern, Nymphen und Kurtisanen bekannt. Ganze Schlachten wurden nachgebildet und so weiter. Überlebt hat natürlich keines dieser Kunstwerke. Alle wurden sie aufgegessen. Aber immerhin, Zucker war im 16. Jahrhundert bereits ein Nahrungsmittel, während er im Mittelalter und danach vor allem in der Heilkunde Verwendung fand. In vielen deutschen Städten war es Krämern per Stadtverordnung untersagt, Zucker anzubieten. Der gehörte in die Apotheke. Zucker galt als Allheilmittel, eingenommen und auf die Haut gerieben.
Dazu habe ich ein paar hübsche Rezepte gefunden.
Ah.
Hören Sie mal. Die frische Lunge eines schwarzen Kalbes, klein gehackt und mit Wein und Zucker zu einem Sirup gekocht, ist eine gar wundersame Arznei gegen faulende Lungen. Schnecken in Zucker gekocht helfen gegen Keuchhusten und Schwindsucht. Schöner weißer Kanariszucker soll das Geblüt reinigen, Geist und Leib stärken.
Er sei aber schädlich für hitzige und gallsüchtige Leute, denn im Körper soll er sich leicht in Galle verwandeln. Aber er soll sogar gegen Hals- und Magenschmerzen, gegen Fieber, Geschwüre, Durchfall, Schwermut helfen und sogar die Pest wurde mit Zucker behandelt. Häufig jedoch wurde Zucker nur verwendet, um wenig appetitliche Arzneien halbwegs genießbar zu machen. Denn die nach den Rezeptbüchern der sogenannten Dreckapotheken gemixten Heilmittel enthielten nicht selten kaum schmackhafte Zutaten wie Fäkalien und Urin von Mensch und Tier. In die Küche fand der Zucker seinen Weg etwas später und da zunächst erst als Gewürz. Vorerst als Gewürz für die Wohlhabenden. Doch ab und zu gab es auch für gewöhnliche Sterbliche so etwas wie Spezereien zu kaufen. Eine willkommene, wenn auch kostspielige Gelegenheit, das Fastengebot zu umgehen. Kein geringerer als Thomas von Aquin hat eine fundierte Ausrede geliefert.
Obwohl an sich nährend, werden die verzuckerten Gewürze doch nicht mit der Absicht genossen, sich zu ernähren, sondern nur zwecks besserer Verdauung. Sie brechen deshalb die Fasten ebenso wenig wie der Genuss irgendeiner Arznei.
Wie kam der Zucker überhaupt nach Europa? Denn das Zuckerrohr, aus dem er gewonnen wurde und wird, gedeiht ja nur in tropischen Gegenden.
Das war ein langer Weg, zeitlich wie geografisch gesehen. Bekannt ist Zucker bereits seit 10.000 Jahren. In Melanesien, der Inselgruppe nordwestlich von Australien, wurde das wildwachsende Zuckerrohr zuerst veredelt. Die Seefahrer, wenn sie im Pazifik unterwegs waren, labten sich an dem süßen Saft. Es war der erste Energy-Drink der Menschheitsgeschichte. Dann gelangte das Zuckerrohr vom malaysischen Archipel über Indonesien nach Indien und schließlich nach Persien. Dort wurde durch Raffinieren ein Erzeugnis hergestellt, das unserem heutigen Zucker ähnelte. Nun gab es kein Halten mehr. Die Araber verbreiteten den Zucker im Mittelmeerraum. Ägypten, Syrien, Zypern und Spanien waren die Stationen. Und da die Araber nicht nur Zucker exportierten, sondern auch ihr medizinisches Wissen, kam der Zucker auch in die europäischen Apotheken. In Europa wurde er auch als Konservierungsmittel benutzt und, wie gesagt, als Gewürz. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts avancierte er zum Volksnahrungsmittel, mit fatalen Folgen für die Konsumenten, wie wir noch sehen werden.
Was wurde denn so alles mit Zucker gewürzt?
Na, Fleisch, Fisch, Gemüse, alles, wozu man bislang Honig verwendet hatte. Allerdings, das heißt, in der Küche des gewöhnlichen Bürgers blieb es noch lange beim Honig. Der sündhaft teure Zucker stand nur den feineren Herrschaften zur Verfügung. Ob Honig oder Zucker, das süße Zeug kam an alle Speisen, die auch mit Pfeffer gewürzt wurden. Süß-sauer war schon damals populär und ist es noch heute bei den Chinesen. Was essen Sie denn da? Russisch Brot, Kohlenhydrate 86,9, davon Zucker 65,0. Guten Appetit.
Ja, ich danke Ihnen. Zuckerrohr wächst in europäischen Breiten nur schlecht oder gar nicht. Wie gut, dass im 15. Jahrhundert Zuckerrohr endlich auf den Kanarischen Inseln angepflanzt wurde, von wo Kolumbus es in die neue Welt einführte.
Und wozu verwendeten die Amerikaner den Zucker schlussendlich, nachdem die kunstvollen Wunderwerke der europäischen Zuckerbäcker entstanden waren?
Na, für Kaugummi und Zuckerwatte, denke ich mal.
Für den Zuckerrohranbau eigneten sich die karibischen Inseln und viele Gegenden in Lateinamerika hervorragend. Aber was nutzte es den Europäern, wenn es dort jede Menge Zuckerrohr gab?
Aber vergessen Sie bitte nicht, dass England, Spanien, Portugal, Holland und Frankreich sich im Zuge ihrer aggressiven Kolonialpolitik eine nach der anderen dieser Inseln oder ganze Nationen in Mittel- und Südamerika krallte. Es war ein Bombengeschäft. Abenteuerlustige Farmer wanderten aus, betrieben riesige Plantagen und ganze Schiffsladungen Zuckerrohrs wurden ins Mutterland verfrachtet. Könnten Sie mir die Kekse mal wieder zurückgeben? Die Ureinwohner allerdings hatten für die neuen Herren wenig Sympathie gezeigt. Daraufhin hat man sie mancherorts kurzerhand weitgehend ausgerottet. Mit dem Ergebnis, dass die Arbeitskräfte auf den Plantagen fehlten. Damit allerdings hatte bei der Eroberung niemand gerechnet.
Und wie hat man sich beholfen? Ich ahne Schlimmes.
Mit dem Begriff Sklaverei assoziiert man ja immer die Vereinigten Staaten und vergisst dabei, dass es diesen Übelstand in Lateinamerika bereits früher und länger, nämlich 400 Jahre und in weit größerem Ausmaß gab. Von den 12 Millionen Schwarzen, die man in Afrika geraubt und über den Atlantik gebracht hatte, waren 10 Millionen auf den Zuckerrohrplantagen beschäftigt. Und ein Großteil ist bei dieser höllischen Arbeit verreckt.
Das Zuckerrohr wurde in alle europäischen Länder exportiert und jene, die keine Kolonien besaßen, wie Deutschland und Italien beispielsweise, haben natürlich nicht durch ein Embargo der Sklaverei entgegengewirkt.
Keine Spur, es ging um Geld, sonst nichts. Aber zurück zum Zucker. Nach der Ernte kam das Rohr ins Siedehaus, das zur Plantage gehörte. Wie es da zuging, schildert uns ein britischer Zuckerbaron im Jahr 1700. Ich lese Ihnen mal vor, was er schreibt. Es herrscht ein unablässiger Lärm und eine immerwährende Hitze. Der Mensch kann gar nicht anders, als garstig und despotisch zu werden. Es ist heiß und die Arbeit reißt niemals ab. Die Sklaven stehen Tag und Nacht in großen Siedehäusern, wo riesige Kupferkessel ständig am Kochen gehalten werden, aus denen sie mit schweren Schöpfkellen die kotartigen Abfälle des Zuckerrohrs abschöpfen, bis es seine Vollkommenheit und Reinheit erreicht. Während andere im Versuch, die Öfen in Gang zu halten, gleichsam bei lebendigem Leibe geröstet werden. Ein Teil der Leute ist dauernd damit beschäftigt, die Mühle mit neuem Zuckerrohr zu füttern, Tag und Nacht. Die gesamte Zuckersaison hindurch, die etwa 6 Monate im Jahr dauert.
So ein Siedehaus war offenbar eine Fabrik und in der Verbindung mit Landwirtschaft ein Vorbote des industriellen Zeitalters.
Genau. Und noch 2 weitere Begriffe, die es damals noch nicht gab, haben hier ihre Wurzeln. Kapitalismus und Globalisierung. Zucker war das erste internationale Handelsgut, ein weltumspannender Exportartikel. Doch das allein macht noch keinen Kapitalismus aus, der sich nach Ansicht der meisten Wissenschaftler erst Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte. Das Aufblühen dieser neuen Wirtschaftsform setzte den Zerfall der vorausgehenden ökonomischen Systeme voraus, außerdem die Schaffung eines Welthandelssystems. Ein wichtiger Schritt in Richtung Kapitalismus war die Gründung von Kolonien. Die Pflanzer in der westlichen Hemisphäre lieferten nicht nur begehrte Güter, die den heimischen Markt in Europa ankurbelten. Die hohen Zinsen, die sie für Hypotheken auf ihre Latifundien an die Banken im Mutterland zu zahlen hatten, boten Früh- und Präkapitalisten lukrative Anlagemöglichkeiten.
Man übertreibt nicht, wenn man feststellt, dass der Zucker politische wie ökonomische Umwälzungen in Europa eingeleitet hat. Das folgenreichste Nahrungsmittel der Geschichte, bis ins 19. Jahrhundert ein Ex- und Importartikel, dessen Signifikanz inzwischen vom Erdöl abgelöst wurde.
Jetzt sprechen wir aber vom Zucker als Nahrungsmittel?
Ja. Je preiswerter er wurde, je mehr er in die bürgerlichen Küchen vordrang, desto uninteressanter wurde er für die High Society. Zucker war ab dem Moment kein Statussymbol mehr, da er dem gemeinen Volk zugänglich wurde.
Aber wieso ist Zucker plötzlich so billig geworden? Da muss doch irgendetwas passiert sein.
Richtig. Hören Sie sich dieses Zitat mal an. So kam ich gelegentlich auf den Gedanken, auch die Teile verschiedener Pflanzen, welche einen süßen Geschmack besitzen, zu erforschen. Und nach mannigfaltigen Versuchen, welche ich angestellt habe, fand ich, dass einige dieser Pflanzen nicht nur einen dem Zucker ähnlichen Stoff, sondern in der Tat wirklichen Zucker enthalten, der dem bekannten aus dem Zuckerrohr gewonnenen genau gleicht. Das hat 1747 der Berliner Chemiker Andreas Sigismund Markgraf in einem Vortrag in der Akademie verkündet.
Die Rede ist von der Runkelrübe, stimmt das?
Genau. Das war in dieser Hinsicht eine ergiebige Pflanze. Nur hat Markgraf es bei seiner Entdeckung bewenden lassen. Die Entwicklung zur kommerziellen Verwertung überlässt er seinem Schüler und Nachfolger Franz Karl Aschar.
Weiß ich. Der entwickelte die Technik zur Herstellung von Zucker aus Rüben und eröffnete 1802 im schlesischen Kunern die erste Zuckerrübenfabrik der Welt.
Und dieser Vorgang hat in der Folgezeit das Zuckermonopol der Kolonialmächte beendet. Stellen Sie sich vor, englische Zuckerfabrikanten boten Aschar 200.000 Taler. Nach heutigem Wert sind das knapp 8 Millionen Euro. Er hätte nur öffentlich erklären müssen, dass seine Versuche ungeeignet zur industriellen Herstellung von Zucker sind.
Aschar ist dann arm gestorben.
Vielleicht hat er gegen Ende seines Lebens seinen abschlägigen Bescheid bereut.
Wer weiß. Der Siegeszug der Zuckerrübenproduktion war jedenfalls nicht mehr aufzuhalten. Die Plantagenbesitzer in Übersee konnten ihre Bündel schnüren und wieder nach Hause fahren. Die Sklaven, sofern sie überlebt hatten, wurden in die Freiheit entlassen. In Europa schossen die Zuckerraffinerien wie Pilze aus dem Boden. Unzählige Landwirte stellten ihre Produktion auf Runkelrüben um.
Obwohl der Zuckerpreis kontinuierlich sank, war das ein sicheres Geschäft. Der Hauptabsatzmarkt lag nach wie vor in Großbritannien. Und es gibt kaum einen erwachsenen Bürger dieser Nation, der sich nicht seit 150 Jahren jeden Nachmittag ein paar Löffel Zucker in die Teetasse schaufelt. England, nicht gerade als Nation kulinarischer Köstlichkeiten bekannt, beglückte die Welt jedoch plötzlich mit Keksen und Konfitüren, die ihresgleichen suchten. Auch für die Herstellung dieser Artikel zum eigenen Verzehr und weltweiten Export waren und sind Unmengen Zucker vonnöten. Selbstverständlich stieg der Zuckerkonsum auch anderenorts. Was als Luxusgut der Könige angefangen hatte, wurde zum königlichen Luxus wohlhabender Bürger und dann zu einem der preiswertesten und alltäglichsten Nahrungsmittel überhaupt.
Sehen Sie sich doch mal den gegenwärtigen Zuckerverbrauch in Deutschland an. Der Durchschnittsbürger bringt es auf 36 Kilo reinen Zuckers pro Jahr. Das entspricht einer Menge von 100 Gramm oder 33 Stück Würfelzucker täglich.
Ach.
Nahezu jeder ist überzeugt, dass sein Konsum weit darunter liegt, da er den versteckten Zuckergehalt seiner Lebensmittel unbeachtet lässt. Ja, davon in aller Regel nicht einmal etwas weiß. Was auf den Zutatenlisten der Konserven, Flaschen und sonstigen Verpackungen unter Saccharose, Glucose, Laktose oder Maltose firmiert, das ist alles purer Industriezucker. Ob Ketchup oder Eiscreme, ob Kuchen oder Limonade, ob Fertiggerichte oder tiefgefrorenes Gemüse, überall ist reichlich Zucker beigemischt.
Ja, ja, ja. Aber schließlich ist von selbst übermäßigem Zuckerkonsum noch niemand tot vom Stuhl gefallen.
Tja, nicht sofort. Das ist ja das Heimtückische. Zucker ist ein langsam, sehr langsam wirkendes Gift, das oft erst nach Jahrzehnten seine fatale Wirkung zeigt.
Gift? Jetzt übertreiben Sie aber gehörig.
Na, bitte schlagen Sie einfach im Lexikon nach. Lesen Sie.
Gift ist eine Substanz, die einen Organismus verletzt oder tötet und zerstörerisch auf die Gesundheit wirkt. Verletzt, tötet, zerstört. Ich bitte Sie.
Erwiesen ist Folgendes. Zucker schwächt das Immunsystem, wodurch man für alle möglichen Krankheiten anfälliger wird. Zucker fördert Arthritis, Asthma, Herz-Kreislauf-Krankheiten und Multiple Sklerose. Zucker greift die Leber an, zerstört die Darmflora, beeinträchtigt die Sehkraft, verursacht Osteoporose und Diabetes, auch Dickleibigkeit und Karies.
Moment mal, Moment. Ehe Sie mit Ihrem Horrorszenario fortfahren, ich habe hier eine Broschüre der CMA, der Zentralen Marketinggesellschaft der Agrarwirtschaft. Werbeslogan: Bestes vom Bauern. Da steht schwarz auf weiß, dass Zucker weder Karies verursacht, noch das Körpergewicht beeinträchtigt.
Und wann, denken Sie, veröffentlicht Ballantyne seine Studie, wonach man von Whisky nicht betrunken wird? 40 Jahre lang musste jeder landwirtschaftliche Verwertungsbetrieb Beiträge an die Zentrale Marketinggesellschaft der Agrarwirtschaft zahlen. Dieses Geld wurde natürlich auf die Endprodukte aufgeschlagen. Das soll aber jetzt keine Rolle spielen. Als Gegenleistung dafür wurde die Öffentlichkeit mit Werbung im Fernsehen, in Zeitschriften oder mit Broschüren versorgt, die zum Teil sogar in Wartezimmern beim Arzt auslagen. Wie diese hier, über den Zucker. Da schreibt ein gewisser Professor Mehrländer vom Institut für Zuckerrübenforschung in Göttingen.
Geben Sie mal her. Ich kann selber lesen.
Bitte?
Saccharose entsteht als Produkt der Photosynthese in allen Pflanzen. Der Zucker wird von seiner Entstehung in der Zuckerrübe bis zum verpackten Haushaltszucker nicht verändert. Während des gesamten Zuckergewinnungsprozesses erfolgen keinerlei chemische Umwandlungen. Saccharose ist im ursprünglichen Sinne des Wortes naturbelassen. Sehen Sie, Zucker ist ein reines Naturprodukt, sage ich ja.
Das sind Tabak, Alkohol und die meisten Rauschgifte auch. Dem Verbraucher wird suggeriert, Zucker sei völlig harmlos. Absatzfördernde Märchen. Was die Karies anbelangt.
Man muss sich nur nach jedem Zuckergenuss die Zähne putzen.
Ja, das machen vor allem Kinder. Kaum haben sie ein Gummibärchen verzehrt oder ein Bonbon gelutscht, rennen sie ins Badezimmer und greifen fröhlich zur Zahnbürste. Aber regen wir uns nicht weiter über die CMA auf. Sie wurde 2009 vom Bundesverfassungsgericht verboten.
Das muss ein harter Schlag gewesen sein für die Zuckerindustrie. Doch ganz ohne Süßstoffe kommt der Mensch offenbar nicht aus. 100 Gramm täglich.
Wobei dabei Babys und Greise mit angerechnet sind. Der tatsächliche Durchschnittsverbrauch liegt also weit höher.
Was wäre denn Ihrer Meinung nach eine unbedenkliche Dosis?
Das haben die Weltgesundheitsorganisation und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung errechnet. Sie kommen zu gleichen Ergebnissen, circa 50 Gramm, bei Kindern allenfalls 30 Gramm. Und diese Menge ist in tatsächlich naturbelassenen Lebensmitteln bereits enthalten.
Wie traurig. Kein Softeis mehr, keine Limo, kein Kuchen. Keine Kekse?
Kuchen, Kekse, so viel Sie wollen. Verwenden Sie beim Backen einfach keinen Zucker.
Guten Appetit. Nein, vielen Dank.
Sie können das so süß machen, wie Sie wollen.
Ohne Zucker?
Ohne Zucker. Mit Stevia.
Mit was? Entschuldigung. Womit?
Stevia.
Habe ich im Supermarkt noch nie gesehen.
Weil die Zucker- und Süßungsmittelindustrie Sturm läuft gegen diesen Zuckerersatz. Stevia ist eine Pflanze, die im Grenzgebiet zwischen Paraguay und Brasilien wächst. Ihr Süßigkeitsgehalt ist 200 bis 300 Mal stärker als der des Rohrzuckers oder der Zuckerrübe. Am besten, man verwendet die zu Pulver verarbeitete Version. Stevia hat kaum Kalorien, senkt den Blutdruck, verursacht keine Karies und schadet weder Diabetikern noch Übergewichtigen.
Und warum kann man das nicht kaufen? Liegt das etwa auch an Ihrer Zuckerlobby in der Politik?
Der Verdacht, dass dem Wunsch der Zuckerlobbyisten entsprochen wurde, Stevia als Lebensmittel nicht zuzulassen, kann nicht ohne weiteres mein Lieber von der Hand gewiesen werden. Sogar das Magazin Plus Minus hat am 5. Januar 2010 darüber berichtet. Überdies habe ich beim Verbraucherschutzministerium nachgefragt, ob die Zuckerlobby Einfluss auf die Entscheidung, Stevia als Lebensmittel zu verbieten, genommen hat.
Und die Antwort?
Keine Antwort.
Der Grund des Verbots scheint Ihnen wieder einmal klar zu sein. Aber wie steht es mit der Begründung?
Die stets um unsere Gesundheit besorgte Zuckerindustrie hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben, wieder hochwissenschaftlich natürlich, aber selbst die von ihr bezahlten Professoren konnten nichts Nachteiliges entdecken.
Widerspruch. Ein Abbauprodukt von Steviosid ist potenziell krebserregend. Das hat man nämlich bei Tierversuchen an Ratten herausgefunden.
Ja, verschwiegen wurde jedoch, dass ein Mensch jeden Tag die Hälfte seines Körpergewichts an Stevia vertilgen müsste, ehe dieses Abbauprodukt Wirkung zeigt. Und das schafft ja wohl das größte Naschmaul nicht. So, also hieß es, Stevia sei noch nicht genug erprobt. Dass die Indianer in Paraguay und Brasilien die Pflanze bereits seit 500 Jahren nutzen, irritierte die Wissenschaftler nicht.
Ist Stevia wenigstens in anderen Ländern frei verfügbar?
In der Schweiz, in Frankreich, in Australien, in fast allen europäischen Ländern und seit fast 4 Jahrzehnten in Japan, wo Stevia zu 40% den Süßstoffmarkt beherrscht. Bei uns hingegen...
Verstehe ich nicht. Da schlummert doch ein gewaltiges Marktpotenzial.
Dummerweise kann man eine Pflanze, die es seit Jahrhunderten gibt, nicht patentieren lassen.
Ach so. Also keine Möglichkeit, an Stevia zu gelangen.
Doch. In Reformhäusern steht es bei den Kosmetika. Oder sie bestellen es im Internet. Ein Kilo kostet etwa 50 Euro, unterm Strich nicht teurer als normaler Haushaltszucker.
Na prima.
Ja, da man nur winzige Mengen beim Kochen und Backen benötigt. Vielleicht wird die EU Stevia bald allgemein zulassen.
Na, das wäre ja mal sinnvoll. Aber sagen Sie, kann man eigentlich zuckersüchtig werden?
Na, sehen Sie sich doch mal unsere übergewichtigen Pummelchen an. Vor allem bei Kindern grassiert diese Sucht. Man sollte den Zucker nicht unter die Nahrungs-, sondern in die Genussmittel einreihen. Denn Nahrungsmittel erzeugen keine Abhängigkeit. Im Gegenteil, niemand möchte jeden Tag Rosenkohl essen, noch dazu in wachsenden Mengen. Bei Zucker ist das anders. Übrigens leiden nicht nur Kinder an Zuckersucht. Es gibt auch Erwachsene, die dem süßen Gift verfallen sind. Unser guter alter Philosoph Moses Mendelssohn war derart scharf auf das Zeug, dass er mit Bedauern notierte...
Ich weiß.
Ja, bitte?
Der Zucker hat den einzigen Fehler, dass man dazu keinen Zucker essen kann.
Aber er hat eben noch mehr Fehler, wie wir gehört haben.
So. Gehen wir was essen?
Die Kantine ist noch zu.
Dann gehen wir raus, vor in die Bäckerei.
Die machen gute Windbeutel.
Die sind aber knallesüß.
Die müssen richtig süß sein.
Mir ist das zu viel.
Das muss richtig brennen auf der Zunge.
Igitt.
Zucker, das süße Gift. Von Michael Schulte. Redaktion Ulf Köhler. Es sprachen Chris Pichler und Thorsten Ranft. Ton und Technik Holger König und Christian Grund. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Stefan Kahnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2010.